Meine Lieben, ich hatte einen mega wilden Mai, war total wild. Ich habe selber Kurse unterrichtet, ich habe mir Kurse angeguckt. Falls ihr den Podcast gehört habt, habe ich eine tolle Kooperation mit dem Museum in Oslo gemacht. Dazu werden wir nochmal einen zweiten Podcast machen, und euch berichten, was aus dieser Kooperation rausgekommen ist. Auch das war total spannend. Wir haben uns da Relikte aus dem Mittelalter angeguckt und aus der Mittelalterzeit und aus dem Wikingerschiff und was wir da aus verschiedenen Perspektiven beitragen und finden konnten, war total toll. Und ich habe mich mit Anatomie, Physiologie nochmal neu auseinandergesetzt, denn wir sind ständig dabei, die Masterclass besser zu machen. All das ist jetzt irgendwie, oder all das fließt jetzt natürlich zusammen in das, was ich immer, ne, meine Biografie nenne, oder was ich nenne, Learning, Shaping Bias from Biography. Und was das bei mir gemacht hat und wie viel Denkprozesse das bei mir angestoßen hat, das teile ich heute mit euch im Podcast. Viel Spaß beim Hören. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Solltet ihr mich mit Videobild sehen, dann seht ihr, ich bin ein bisschen müde, ich bin ein bisschen matschig. Ich hatte einen mega anstrengenden, aber auch mega spannenden Mai. Ich habe lange überlegt, worüber ich heute einen Podcast machen möchte. Und am Ende des Tages müssen wir es, glaube ich, so machen, dass ich euch einfach mal ein kleines bisschen mit auf die Reise nehme und euch erzähle, was alles passiert ist. Denn das war so spannend. Ich muss, glaube ich, meine Gedanken erst einmal sortieren. Und weil das so spannend ist, nehme ich euch einfach mal mit in den Prozess, statt euch ein fertiges Produkt zu bieten. Mein Name ist Selina Skogan. Ich bin euer Host und die Gründerin von Equidemia. Und dann lass uns heute mal abtauchen in das Thema Physiologiegang, Anomalie und Training. Dazu heiße ich euch herzlich willkommen. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass ich immer so ein bisschen, also ich struggle so mit zwei Problemen. Das eine Problem, was ich habe, ist, ich denke mir immer, wenn sogar ich das sehe, wenn sogar ich das eine oder andere Problem sehe, dann müssen das alle können und dann ist das so einfach, dass alle das sehen. In der Realität habe ich festgestellt, nee, ist nicht so. Und das zweite Problem, das ich habe, mit dem ich mich immer ein kleines bisschen, ja, was heißt rumärger, aber mit dem ich mich beschäftige, ist, dass ich immer auf der Suche bin, das neueste Wissen irgendwie abzuholen und zu integrieren. Und je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Und desto neugieriger werde ich aber auch. Und wenn wir jetzt bei Equidemia eine Masterclass anbieten, dann habe ich den Anspruch auch, ja, up to date zu sein und nicht Wissen von vor 20 Jahren zu unterrichten, sondern da Leute reinzuholen als Gastreferenten, aber vor allem auch meine eigenen Lectures so anzupassen, dass wir up to date sind und dass die Leute wirklich unsere Schüler, unsere Absolventen wirklich mit einem vollen Koffer nach Hause gehen und da viel Werkzeug drin finden und dann tatsächlich auch in der Pferdewelt etwas bewegen können. Darum bin ich einfach nochmal mega viel unterwegs gewesen, habe ein paar Fortbildungen gemacht, habe mir ein paar Referenten angeguckt in diesem Jahr und habe auch festgestellt, wie schwierig das eigentlich ist und wie schwierig das eigentlich ist zu unterscheiden, wer erzählt jetzt hier Bullshit und wo haben wir echtes Wissen, das wir ja so ein bisschen drunter legen können. Und ich glaube, das Thema Ganganomalie im Sinne von Lahmheiten, das haben wir ausreichend beleuchtet in den letzten Jahren und da haben wir ziemlich viele Leute, die schon ganz gut dabei sind. Also, ne, da gibt es ja tolle Kurse zu. Wir integrieren das auch in unserer Masterclass, dass wir eine Lahmheitsanalyse oder dass wir unseren Schülern das beibringen möchten. Und wenn wir uns die Definition von der Lahmheit erstmal angucken, dann ist Lahmheit nicht gleich Ganganomalie. Und Lahmheit wird oft gleichgesetzt mit, das Pferd hüpft auf drei Beinen. Während eine Ganganomalie, und das ist das Schöne daran, schon mal per se eine Abweichung vom physiologischen Gangbild ist. Das heißt also Taktfehler, Asymmetrien, Kurzstrichigkeit, Lateralisierung, Überkreuzen, Schleppen von Hinterfüßen. So ein ganzer Zoo an Symptomen ist das eigentlich, den wir da haben. Das fällt alles in den Bereich von Ganganomalien. Nur für mich gehört da auch zu, gerade wenn wir uns im Bereich der neurologischen Erkrankungen bewegen, Ganganomalien oder Bewegungsanomalien, eine unphysiologische Bewegung in Hals und Kopf. Ein ganz wichtiger Punkt. Zu erkennen, denn das ist ja keine Lahmheit. Und zu Ganganomalien gehören auch einige Biegungsprobleme einfach, weil wir auch da dann schon erkennen können, dass irgendwie der Bereich der Wirbelsäule nicht ganz in Ordnung ist und wir uns hier auf die Suche machen dürfen. Also von unserem ersten Kapitel, was wir uns heute im Podcast angucken, darfst du mitnehmen. Eine Ganganomalie kann eine Lahmheit sein, muss aber keine Lahmheit sein. Und es ist eine Abweichung vom physiologischen Gangbild. Und genau da kommen wir in den zweiten Teil des Podcasts heute, nämlich in den Bereich von Symptomen erkennen oder eigentlich in den Bereich von, was ist denn eigentlich normal? Denn wir sehen so wenig Pferde, die sich normal bewegen, dass wir ein Problem haben, das zu erkennen. Wir haben eine fehlende Schulung sicherlich bei Reiterinnen und auch bei Trainerinnen, aber vor allem auch bei medizinischem Fachpersonal. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber als ich zur Therapeutenschule gegangen bin, habe ich da nichts von Ganganomalien gelernt. Also ich habe gelernt zu erkennen, das Pferd hüpft auf drei Beinen, und ich habe auch gelernt zu erkennen, oh, das Becken ist irgendwie schief. Und immer wenn das Becken schief ist, dann müssen wir das ISG entstören. Aber das ist ja nun so weit weg von der Realität, wie es irgendwie geht. Also ja, das Becken ist bei den meisten Pferden schief, aber warum ist denn das Becken schief und warum ist denn das ISG nicht an der Stelle, nicht so mobil, wie es eigentlich sein sollte? Das ist ja das, was wir überhaupt alle nicht lernen. Und egal, ob wir jetzt versuchen, Faszien zu lesen oder am Bein rumziehen oder am Schweif rumziehen oder ob wir versuchen, das mit Schulter herein wegzumachen, keiner von uns hat eigentlich eine Diagnose dazu oder keiner von uns findet das abnormal genug, dass man sich überlegt, was ist denn die drunterliegende Störung? Und ich glaube, das ist an sich schon ein Problemkreis, ne? Wir stumpfen da so ein bisschen ab. Wir finden das einfach völlig normal. Ich würde mir also wünschen, wenn ich bei Wünsch dir was wäre, würde ich mir wünschen, dass wir alle die Möglichkeit haben, mal eine Gruppe von gangnormalen Pferden zu sehen. Wildpferde zum Beispiel, aber nicht nur, denn Wildpferde sind ja nicht, also natürlich können wir uns an der Pathologie von Wildpferden orientieren und natürlich können wir uns an der Pathologie von Zebras und allem, was dazugehört, ein bisschen Orientierung schaffen, aber unsere domestizierten Pferde sind ja nun mal ein ganz kleines bisschen anders. Bei den domestizierten Pferden fehlt uns ganz viel Stabilität, ne? Uns fehlt auch die eine oder andere Struktur, die leider, muss man sagen, weggezüchtet wurde. Deswegen können wir das nicht ganz eins zu eins übereinanderlegen, aber es gibt uns zumindest etwas Orientierung. Und natürlich können wir auch bei Wildpferden immer mal wieder ein ganganormales Pferd haben. Trauma, Verletzung, you name it. Das heißt, nur weil es ein Wildpferd ist, würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass es gangnormal ist. Es wäre schön, wenn das so wäre. Ich habe mir aber gerade vor 2 Wochen einen Konik angeguckt, der total ganganormal war. Und im Gespräch mit der Besitzerin hat sich dann auch herausgestellt, ja, der hatte als Fohlen mal eine Verletzung, der hing mal über dem Weidezaun. So, das kann also auch Wildpferden passieren. Wenn die Wildpferde wirklich wild sind, dann passiert denen das mit dem Weidezaun wahrscheinlich eher nicht so oft, aber auch die können mal fallen oder beim Spielen einen Unfall haben oder ne, gibt es verschiedene Varianten. Also nochmal, wenn ich bei Wünsch dir was wäre, würde ich mir wünschen, dass wir erstmal lernen, gangnormale Pferde zu sehen, denn dann werden die Ganganomalien auf einmal total offensichtlich. Haben wir das nicht? Dann gewöhnen wir uns an Dysfunktionen und im Gespräch mit Besitzern hören wir dann ganz oft solche Sachen wie, ja, aber das ist ja nicht so schlimm, denn der läuft schon immer so. Ja, dann läuft der schon seit 15 Jahren ganganormal. Anders Anders kann man das nicht sagen. Und wir müssen uns bewusst darüber sein, Ganganomalie ist viel mehr als Lahmheit oder auch subtile Lahmheit. Das kann aus der Wirbelsäule kommen. Das kann aus dem Ellenbogen kommen. Das kann aus der Hüfte kommen. Das kann aus dem Hals kommen. Da ist alles Mögliche, alle möglichen Strukturen, die betroffen sein können. Aber auch ganz wichtig, kann auch ein Trainingsproblem sein. Das lässt sich relativ schnell ausschließen, indem wir das Training wegnehmen, also den Reiter einfach absitzen lassen, den Sattel einfach runternehmen, den Zügel einfach lang lassen und gucken, ist das Pferd nach wie vor ganganormal oder nicht. Aber natürlich kann auch Training Einfluss auf Ganganomalien oder schlechtes Reiten, ne, schlechtes Reiten, schlechtes Longieren, schlechte Bodenarbeit Einfluss auf Ganganomalien haben. Das können wir nicht ausschließen. Es muss nicht immer die Gesundheit sein. Es kann einfach auch falsches Training sein. Subtile Lahmheiten werden per se sowieso häufig übersehen, auch von Profis. Ne? Wir haben uns ja lange darüber unterhalten. Da kennen wir auch die Dyson-Studien zu, die darüber sprechen. Das war ja nun auch der Grund, warum 2018 die 24 Behaviors überhaupt kamen. So richtig gute Werkzeuge zur Erkennung von Ganganomalien gibt es ja eigentlich nicht. Also auf KI würde ich mich nicht verlassen. Die erkennt, wir haben das lange besprochen, die erkennt, wenn das Pferd wirklich lahm ist, aber dann auch immer nur das lahmste Bein. Am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass wir uns selber schulen und dass wir verstehen, wo kann ich Ganganomalie sehen? Und ein ganz wertvolles Werkzeug, das ich euch gerne mitgeben möchte, das ist die Kopf-Hals-Bewegung. Und da würden wir gerne bei einem gangnormalen Pferd eine Endlosschleife sehen. Ganz ohne Einflussnahme wollen wir diese Endlosschleife sehen in der Pferdenase, die immer von rechts nach links, von rechts nach links. Kennt ihr vielleicht aus dem Centered Riding? Kennt ihr aus dem Centered Riding auch von der eigenen Nasenspitze des Reiters? Ne? Dass wir immer diese Endlosacht, den Schwung im eigenen Körper sehen wollen. Wir reden dann von Spinal Integration in der Bewegung. Es gibt noch einen Bereich, der tolerabel ist. Das wäre so ein J-Shape, nennt man. Das ist so ein J-Shape. Da schwingt der Kopf von rechts nach links und macht in der Mitte so ein kleines Hoch. Also so ein über dem Sternum, über dem Brustbein geht der Kopf immer so ein bisschen hoch und dann wieder runter auf der anderen Seite. Aber wir haben nicht die volle Endlosschleife. Und spätestens, wenn der Kopf und Hals, wenn die sich wie ein Hebel bewegen, dann sind wir immer im Bereich der Pathologien. Und dann ist mir das völlig egal, ob der Kopf oben, unten, rechts, links oder von mir aus auch unterm Pferd ist. Pathologisch ist pathologisch. Ob das Pferd dabei eine Piaffe macht, eine Schulparade macht oder mit der Nase auf dem Boden longiert wird und Dreck frisst. Abnormal ist abnormal. Und spätestens dann müssen wir einfach mal gucken, warum ist das denn abnormal? Na, das lässt sich nicht wegtrainieren. Warum ist das denn abnormal? Und da würde ich mich so sehr darüber freuen, wenn wir da etwas weniger dogmatisch drauf schauen würden und glauben würden, das können wir mit Training wegmachen und tatsächlich mal dahin gucken würden und sagen würden, warum bewegt sich das Pferd so, wie es sich bewegt? Denn dann könnten wir dem Pferd tatsächlich auch helfen. Und ich verspreche dir, wenn du heute aus dem Podcast rausgehst und nur darauf guckst, wie viele Pferde du draußen im Training siehst oder draußen in der Bewegung siehst, die eine normale Nickbewegung oder eine normale Kopfbewegung oder eine abnormale Kopfbewegung haben, dann wirst du auf einmal sehen, dass es sehr, sehr viele Pferde mit abnormalen Bewegungen gibt. Aber du wirst auch sehen, es gibt viele Pferde, die haben ohne Reiter eine ganz normale Bewegung und dann fangen wir an, Form zu geben. Und dann wird die Bewegung ziemlich abnormal. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil von der Natur aus wir eine Telescoping Function im Hals haben. Brauchen Pferde, um sich nach ein bisschen Laub am Baum zu strecken oder so. Oder einfach auch für die Bewegung. Also wir haben ja die ganze Integration der Wirbelsäule in jeder Bewegung. Das ist wichtig auch von einem neurologischen Aspekt, ist aber auch wichtig von sowohl einem tensegralen als auch einem bio- oder nur mechanischen Aspekt im Pferd. Und immer wenn diese ganze Integration nicht mehr funktioniert, dann wird es wild. Das gibt uns ganz wichtige Hinweise. Wenn wir uns anschauen wollen, auch, was macht, ne? Was macht Sinn? Was macht Sinn in unserem Training? Jetzt bin ich ein kleines bisschen, jetzt bin ich schon ein kleines bisschen weggaloppiert. Ich versuch mich mal selber wieder, ich versuche mich selber wieder einzufangen, denn was ich jetzt so ein bisschen übersprungen habe, ich habe ja immer so ein kleines Skript eigentlich für unseren Podcast. Was ich übersprungen habe, ist der Punkt mit der Ursachenvielfalt oder warum die Hüftrotation wirklich ganz selten schuld ist. Wir erinnern uns an eine Studie, ich meine, die ist auch aus 2016 oder sogar aus 2010 schon. Da hat die liebe Sue eine Studie gemacht und sich angeguckt, wie das mit dem Sattel ist und ob der Sattel immer schön locker in der Mitte liegt. Und wenn der Sattel nicht in der Mitte liegt, sondern zu einer Seite kippt, wer eigentlich schuld ist? Ist der Sattel schuld? Ist der Reiter schuld? Oder ist das Pferd schuld? Das Spannende an dieser Studie war, dass alles klinisch gesunde Pferde oder Pferde wurden als klinisch gesund vorgestellt. Es waren knapp 300 an der Zahl. Und alle Pferde kamen mit dem Problem eines rutschenden Sattels. Bei allen Pferden wurde eine subtile Lahmheit, also eine Ganganomalie, diagnostiziert. Und in dem Moment, in dem das Pferd angespritzt wurde, also in dem ein Block gesetzt wurde in dem Gelenk oder in den Gelenken, in denen der Schmerz gewohnt hat, war die Ganganomalie weg und der Sattel lag gerade. Der Sattel hat aufgehört zu rutschen. Der gleiche Sattel, das gleiche Pferd, der gleiche Reiter. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, das Pferd hatte keine Schmerzen mehr. Und das dürfen wir mal ganz kurz verdauen. Das dürfen wir ganz kurz mal einmal sacken lassen. Das bedeutet nicht, dass Sitztraining auf einmal nicht mehr wichtig ist. Klar ist das wichtig. Klar ist das schön, wenn wir unseren Sitz als Kommunikationsmittel nehmen können. Es ist unglaublich wichtig, dass wir lernen, uns die Hinterhand unter den Sitz zu arbeiten oder anders nicht wegzuarbeiten. Ich würde tatsächlich eher sagen, es ist wichtig, dass wir die Hinterhand nicht wegarbeiten. Es ist wichtig, dass wir ein Gefühl dafür kriegen, wie kommt das Pferd zur Hand? Also, ne, nicht die Hand zum Pferd bringen, sondern das Pferd zur Hand bringen, damit wir auch da wieder diese Endlosschleife, dieses Spinal Integration erhalten können. Wenn wir aber ein Pferd haben, das uns immer sehr stark zu einer Seite sitzt, dann müssen wir uns darüber bewusst sein, dass das viel wahrscheinlicher als noch mehr Sitztraining brauchen wir einen Tierarzt, der uns hilft auf der Suche von, was ist denn hier eigentlich nicht in Ordnung. Also das einmal vorneweg. Wir können natürlich auch neurologische Ursachen haben, dass wir Verschiebungen im Gangbild sehen. Wir sehen muskulär-fasziale Probleme. Wobei meiner Erfahrung nach, wenn wir ordentlich suchen, die muskulär-faszialen Probleme fast immer mit einem unterliegenden Schmerz verbunden sind oder auch mit Mangelbewegung. Was dazu gehört, dann haben wir Pferde in der Trageerschöpfung, ne? Dann haben wir auch Verspannungen, die eigentlich nicht gelöst werden wollen, sondern ein Pferd, das bewegt werden muss. Wir haben Stoffwechselprobleme wie PSSM, ESM, Cushing, you name it. Wir haben Pferde, die einfach zu dick sind und sich deshalb selber nicht mehr heben können, auch in eine Ganganomalie kommen. Und wir haben aber in den allermeisten Fällen haben wir einfach Schmerzen. Chronische diffuse Schmerzen, Schmerzen durch Training, akute Schmerzen in dem Moment. Auch das habe ich gerade in den letzten Wochen wieder gesehen. Da hatten wir Pferde, die völlig gangnormal in die Reithalle gekommen sind und ab einem gewissen Belastungsgrad, war die Belastung einfach so hoch, dass das Pferd ganganormal oder zu hoch für dieses Pferd. Warum auch immer. War es nicht ausreichend vorbereitet im Training? Hatte das eine Grunderkrankung, wo einfach die Belastungsgrenze ein bisschen niedriger war als bei anderen Pferden zum Beispiel. Oder hatte ich ein Pferd, was noch nicht ausreichend, ne, was vom Trainingsplan her einfach noch nicht ausreichend geschult war, noch nicht fit genug war. Oder habe ich ein Pferd mit Magengeschwüren, mit Stress, Angst, Traumata. Aber in ganz wenigen Fällen hilft das tatsächlich. Und ich sage immer dazu, ich darf das sagen, ich bin selber Therapeutin. Ich glaube an Osteopathie, ich glaube an Kraniosakraltherapie. Ich glaube aber auch daran, dass wir häufig im Micromanaging stecken bleiben und gar nicht so sehr danach gucken, was die eigentliche Ursache ist. Wir haben natürlich auch das Thema Neurobiologie, ne, im Gangbild dann dabei. Koordination ist ein ganz wichtiges Thema dabei, denn Koordination ist Neuroarbeit und die Gangkoordination hängt natürlich von der Sensorik, also vom Fühlen, von der Motorik, vom Bewegen und von der Propriozeption der Selbstwahrnehmung her. Deswegen sehen wir ja auch so krasse Verbesserungen, wenn wir propriozeptives Training machen. Oder ganz, ne, ganz, ganz stumpf gesagt, wenn wir Propriozeption verbessern, verbessert sich immer alles. Ich habe letztes Jahr mal für unsere Online-Akademie ein Webinar zum Thema Propriozeption gemacht und habe da ein paar Studien rausgesucht, auch aus dem Humanbereich, von beiden chronischen Patienten, orthopädischen Patienten, aber auch von Leistungssportlern. Und ganz stumpf gesagt kann man sagen, Propriozeption ist immer gut, ist gut für alles, kann man immer machen. Welche propriozeptiven Übungen man dann macht, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber ganz grundsätzlich kann man erstmal sagen, das ist eine schöne Sache, hilft immer, weitermachen. Und wichtig ist aber, was ich euch eigentlich mitgeben möchte, ist, dass Gangkoordination, also Ganganomalie, sowohl eine Komponente Fühlen hat, als auch eine Bewegungskomponente. Wir kennen das zum Beispiel von ECVM-Pferden, ne? Die zeigen gerne die Lateralisierung im Galopp, die zeigen gerne eine instabile Hinterhand oder auch ein Stolpern mit den Vorderbeinen, weil die genau damit Probleme haben. Die haben dann vorne in der Balancezentrale Probleme, die Balance zu halten, und dann kommen diese ganzen Ganganomalien. Das heißt also, als Takeaway könnt ihr euch aus dem Blog mitnehmen, dass nicht jeder Taktfehler biomechanisch ist oder auch reiterlich, sondern manchmal ist es das ZNS oder ist das Rückenmark, manchmal ist es das Gehirn. Das dürfen wir uns dann von Fall zu Fall angucken. Wir bekommen diese Ganganomalien übrigens auch ganz stumpf, wenn wir einfach den Zügel zu kurz halten. Wenn das Pferd einfach nicht mehr sehen kann, wie ist der Boden unter meinen Füßen oder die Vorderbeine gar nicht mehr sehen kann. Und wir bekommen diese Ganganomalien, die uns sehr an neurologische Probleme erinnern, auch wenn das Pferd zum Beispiel zu stark versammelt wird. Und Kurt Albrecht hat irgendwo so schön gesagt, jetzt kriege ich den Satz nicht mehr zusammen, ich habe ihn gerade für ein Buch runtergeschrieben. Er hat es so schön definiert und sagt, die meisten Gangfehler, die hängen immer am Reiter. Und ich würde ihm zustimmen, denn wir sehen viele Reiter, die ja, reiten halt einfach nicht so schön. Ne? Und wenn das Pferd keine Luft kriegt und nicht sieht, wo es hintritt, ja, dann muss es sich halt irgendwie mit irgendeiner Kompensation darüber hinweg retten. Aber das können wir sofort klären. Wir geben den Zügel, wir lassen den Reiter 1, 2, 5 Runden am langen hingegebenen Zügel reiten und gucken, ist die Ganganomalie weg? Ja, dann war es der Reiter. Nein, ja, dann steckt da noch was anderes hinter. Und das ist aber das, woran wir uns immer noch festhalten. Und das ist das, was mich manchmal oh, so ein bisschen ungehalten und wütend macht. Wir sind, ne, wenn wir uns so dieses Kapitel angucken, Tradition, Training, Tragik, könnten wir es nennen. Da haben wir so systemische Ursachen. Und ich habe gerade ein Video auf Facebook gesehen, wo ein Video von 1980 mit einem Video von heute oder 1990 mit einem Video von heute verglichen wurde. Und das Video von 1990 wurde als erstrebenswert, nicht perfekt, aber erstrebenswert dahingestellt. Und das Video von heute wurde als nicht erstrebenswert dahingestellt. Also, wenn ich mir das angucke, dann sehe ich zwei verschiedene Varianten von schlecht. Und wenn ich jetzt schlecht mit Scheiße vergleiche, dann frage ich mich, was wir daraus lernen sollen. Und das ist das, was ich im Moment sehe. Wir versuchen, ein System mit einem anderen oder mit anderen schlechten Systemen zu korrigieren. Und das macht mich wahnsinnig. Also, Natürlich ist das schön, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie können wir Pferde besser trainieren? Wie können wir mit Training helfen? Wie können wir weniger negativen Impact im Training haben? Aber wenn ich doch gangnormal gar nicht kenne, dann schaffe ich mir doch selber nur Rechtfertigung für andere Ganganomalien. Und das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Also, wo ist denn hier Base Zero? Also, wo ist Ground Zero? Wo können wir denn tatsächlich mal sagen, hier sehen wir ein Gang anormales, ein Gang normales Pferd? Entschuldigung. Das ist mir völlig egal, ob die Pferde springen, Dressur, FEI, horizontal, vertikal, tensegral, akademisch. Völlig egal. Zeichne ein Gang normales Pferd. Das ist das, was ich sehen möchte. Und ich habe einfach gar keine Lust mehr, darüber zu diskutieren, dass Systeme sich gegenseitig an den Kragen gehen und alle zeigen Ganga normale Pferde. Was ist denn da los? Verdammt nochmal. Was ist denn da los? Warum können wir denn nicht anfangen mit Physiologie? Warum können wir denn nicht anfangen, ne, diesen kleinen Happen, den ich euch gerade hingeschmissen habe, einfach mal zu gucken, wo ist die Endlosschleife in der Bewegung? Ist die überhaupt da? Ist das Pferd ganz grundsätzlich in der Lage, das zu machen? Und wo im Training kann ich das erhalten? Wo kann ich Form finden, um die normale Physiologie zu erhalten und nicht zu zerstören? Sollte das nicht unser Ziel sein? Nicht zu zerstören, was die Natur uns mitgegeben hat. Wir reden immer davon, dass Grundgangarten der heilige Gral sind. Die meisten tun sich schon schwer, damit einen taktklaren Trab zu sehen. Lass uns mal gar nicht von taktklaren Schritt reden. Taktklaren Trab zu sehen. Eins, zwei, bis zwei können wir alle zählen. Und wenn wir das nicht können, dann lass uns doch bitte nach der Endlosschleife vorne gucken. Da muss man noch nicht mal bis zwei zählen. Und da werde ich, merkst du, ne, kriege ich Puls. Das geht irgendwie gar nicht. Und dann fangen wir an, Lektionen zu reiten. Und spätestens in den Lektionen ist die Idee von Physiologie auf einmal überhaupt nicht mehr wichtig. Je nachdem, nach welchem System du arbeitest, schmeißen sie das alle über Bord. Die einen holen den Kopf runter, die anderen überbiegen, die nächsten versammeln sich zu Tode. Und die danach, die wollen irgendwie Hauptsache egal wie, Hauptsache Galopp. Das ist mir völlig egal. Ganga normal sind die alle. Die brauchen also gar nicht mit dem, man braucht gar nicht mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, du machst das schlecht und ich mach das richtig. Wäre ja so schön, ne? Wäre so schön, wenn wir uns da mit erhobener Moral hinstellen können, da kommt die Moralkeule aus der Ecke. Und kommt die Moralkeule aus der Ecke und sagt, ich kann das richtig und alle anderen sind verkehrt. Ja, wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ist aber nicht. Also lass uns doch bitte nach normal suchen und nicht verschiedene Rechtfertigungen oder Religionen für ganganormal. Und das ist, glaube ich, das, was ich in den letzten Wochen, was mich am meisten beschäftigt hat. Was mich weiter wahrscheinlich noch eine ganz lange Zeit beschäftigen wird und wo ich schon nach dem letzten Summit angefangen habe, das Training zu verändern und umzustellen und immer mehr danach zu gucken, wie können wir normal im Training integrieren und nicht das Normale zugunsten der Lektion, welcher Lektion auch immer, über Bord werfen. Und ich glaube, wenn wir das können, und wenn wir das in einen Werkzeugkoffer tun, mit Emotionserkennung beim Pferd, also wo kommen wir in den Bereich der Frustration, wo kommen wir in den Bereich der Freude, wo kommen wir in den Bereich der Motivation, wo kommen wir in den Bereich von Schmerz vielleicht auch, dann sind wir ganz weit vorne. Dann kann doch eigentlich gar nicht mehr so viel schiefgehen. Und dann ist das doch relativ egal, ob wir Dressur reiten oder springen oder ins Gelände gehen oder, dann sind wir doch erstmal schon mal auf einer relativ guten Seite, wenn wir physiologisch normal erhalten können und wenn das Pferd dabei auch noch Freude empfindet, kann es so schlimm nicht sein, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und das sind die Gedanken, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte, auch wenn ihr darüber, wenn, ne, wenn ihr darüber nachdenkt und sagt, Mensch, ich habe jetzt irgendwie ein Pferd, das kann überhaupt gar keine Endlosschleife mehr in der Nase, das kann nur noch Kopf hoch und runter, dann unterstützen wir euch gerne. Ich sage wir, weil ich ja mittlerweile lange schon nicht mehr alleine bin bei Equitemia im Trainerteam. Dann unterstützen wir euch gerne auch auf der Ursachensuche. Und wir gucken uns gerne mal Training, Haltung, Fütterung, das ganze Paket und die Gesundheit an und schauen uns an, in welcher Art und Weise wir da reingehen können und helfen können. Und wenn du selber Trainer oder Therapeut bist oder einfach auch nur engagierter Freizeitreiter und dich in dem Bereich weiterbilden möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, dir die Masterclass anzugucken. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Die startet nämlich wieder im Herbst nach dem Sommer. Und die Bewerbung dazu ist jetzt offen. Meldet euch also gerne bei mir, wenn ihr Fragen dazu habt. In diesem Sinne, das war ganz schön viel Information. Damit schicke ich euch mal nach Hause, denkt mal drüber nach und gebt mir doch gerne mal eine Rückmeldung. Und zwar egal welche. Habt ihr ein Gang normales oder ein Gang anormales Pferd? Ist euch das vorher schon aufgefallen? Welche Beobachtungen macht ihr, wenn ihr diese Gedanken mitnimmt? Und ich bin mal, ja, da bin ich einfach mal ganz gespannt. Einfach mal ganz gespannt, was ihr herausfindet. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes, langes Wochenende und wir sehen uns im Juni. Wenn du das Gefühl hast, dein Pferd läuft nicht richtig rund, dann hör auf das Gefühl. Pferde kompensieren nicht und lügen nicht. Wir müssen uns darüber bewusst sein, wir schauen uns immer Verhalten an. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass Behavior-Verhalten maximal die oberen 2 bis 3% des Eisbergs sind. Und das, was da drunter kommt, das ist eigentlich, ja, nicht viel spannender, möchte ich sagen, aber mindestens genauso spannend. Ich würde mir wünschen, ich wünsche mir, dass wir weniger über Charakterprobleme sprechen und mehr darüber sprechen, was bei Pferden wirklich los sind. Denn Charaktermängel sind oft, ja, oder in der Regel eher ein Signal, ein Ruf nach Hilfe. Und wenn wir ihn hören, dann haben wir auch die Verantwortung hinzusehen und dann können wir ganz oft Dinge sehr schnell verbessern. Wenn du wissen willst, wie du dein Pferd individuell unterstützen kannst, dann schau gerne mal in meinen Membership-Bereich rein, in den Equidemia-Membership-Bereich rein. Da findest du Kurse, Webinare und eine Community, die nicht wegsieht, sondern versteht. Und ich habe gerade festgestellt, gerade dieser Monat hat mir wieder gezeigt, in was für einer privilegierten Gruppe an Menschen ich mich da bewege und wie gut wir eigentlich schon geschult sind und wie viele Dinge wir schon entdecken können und wie unglaublich stolz ich auf unsere Mitglieder und auf unsere Schüler bin, weil die wirklich, wirklich gute Pferdeleute sind. Da läuft nicht alles perfekt, aber das sind richtig gute Pferdeleute. Und eine meiner Schülerinnen hat es im letzten Kurs geschafft, am Sonntagmorgen abzusteigen und zu sagen, weißt du was, hier haben wir die Belastungsgrenze meines Pferdes gestern erreicht. Heute wird das nicht schöner. Ich gehe jetzt spazieren. Und ich hätte stolzer nicht sein können. Das zeichnet meiner Meinung nach gute Pferdeleute aus. Und wenn du wissen möchtest, wie du dahin kommst, wie du die Signale lesen kannst, bist du bei uns herzlich willkommen. Wenn du Trainer oder Therapeut bist und selber lernen möchtest, wie wir Pferde ja belastungsgerecht belasten können oder leistungsgerecht belasten können und pferdegerecht ausbilden können und Teil werden willst dieser, ja, wollen wir es Bewegung nennen? Bewegung finde ich jetzt ein bisschen wild, hört sich nach Religion an, aber Teil werden willst der Idee von Narrative neu zu formulieren, dann bist du herzlich eingeladen, dich bei mir für die Masterclass zu bewerben. Also, so oder so, ich freue mich auf euch alle und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge.